We welcome you from
Wir begrüßen Sie überall auf der Welt zu einer weiteren weltweiten Führerschaftsschulung, die per Satellit aus Salt Lake City in Utah übertragen wird. Unser Thema heißt das Evangelium Jesu Christi lehren und lernen, und zwar sowohl im Klassenraum als auch zu Hause. Wir alle, Führer, Lehrer, Missionare und Eltern, haben die lebenslange Aufgabe vom Herrn, die Lehren des Evangeliums zu unterrichten und zu lernen, so wie sie uns offenbart wurden. Zu Beginn werden Elder L. Tom Perry und ich uns kurz über die Grundsätze unterhalten, die gutes Unterrichten ausmachen. Mir ist aufgetragen worden, einige persönliche Erlebnisse zu schildern, die mich viel darüber gelehrt haben, wie man unterrichtet und lernt. Wenn Sie aufmerksam zuschauen und zuhören, werden Sie feststellen, dass ein guter Lehrer auch gerne bereit sein muss, zu lernen. Nach unserem Gespräch wird Elder Jeffrey R. Holland uns darin schulen, wie man sich auf das Lehren vorbereitet. Er wird zu Schülern in eine Klasse gehen, um in einem Beispiel zu zeigen, wie man eine Klasse unterrichtet. Jeder der 12 Apostel könnte das genauso gut vorführen. Und jeder würde an die Aufgabe anders herangehen als die anderen. Es gibt keine Methode, die bei jedem Lehrer und in jeder Situation funktioniert. Wir brauchen unbedingt die Führung durch den Geist, wenn wir das, was wir vorbereitet haben, unsere Erfahrung, unsere Persönlichkeit, unser Wissen und unser Zeugnis, jeden Augenblick im Unterricht nutzen wollen. Nach Elder Hollands Darbietung machen wir kurz 5 Minuten Pause.
Präsident, Sie haben ein Buch mit dem Titel Teach Ye Diligently, lehrt eifrig, verfasst. Jeder, der ein Amt in der Kirche hat, muss ein guter Lehrer sein. Das ist unsere wichtigste Berufung. Können wir uns ein paar Minuten darüber unterhalten, warum wir in unseren verschiedenen Berufungen eifrig lehren müssen?
Ich wurde als Seminarbeauftragter ernannt und hatte von nichts eine Ahnung. Ich wurde beauftragt, eingestellt und mehr oder weniger dafür bezahlt, dass ich mich in der Kirche umsah und den Seminarlehrern sagte, wie man unterrichtet und was sie alles falsch machten. Das war mir sehr peinlich. Ich kam in eine Klasse, sah mir den Lehrer an und musste ihn dann zurechtweisen. Dabei wusste ich ganz genau, dass ich in meinem Unterricht genauso machte. Und ich wusste, wie Kritik wirkt. Elder Lee und Elder Romney belehrten einen ständig. Und sie scheuten keine Mühe, mir etwas zu sagen oder beizubringen. Ich glaube, das lag daran, ich weiß nicht so recht, ob sie ahnten, dass ich einmal diese Berufung haben würde, dass ich eine Tugend hatte. Ich wollte lernen und blockte nicht ab. Und wenn man nicht abblockt, wenn man lernen will, belehrt der Herr einen immer mehr. Manchmal lernt man sogar etwas, was man eigentlich gar nicht wissen wollte. Diese beiden großartigen Lehrer unterwiesen mich. Wenn ich Bruder Romney traf, sagte er manchmal, Junge, ich möchte dir etwas sagen. Ich wusste dann schon, was kam. Er sagte mir dann, dass ich etwas tat, was ich nicht tun sollte, und ich war ihm immer dankbar. Schon früh habe ich gelernt, wie wertvoll es ist, auf die Erfahrungen älterer Menschen zu hören. Ich hatte einmal einen Pfarrpräsidenten, der sagte, ich habe immer versucht, mich mit großartigen Menschen zu umgeben. Er wohnte in einer kleinen Stadt in Idaho, doch er meinte, wenn ein Gastredner kam oder ein anderer besonderer Gast, versuchte ich immer hinzugehen, denn ich könnte von ihnen lernen. Ich habe mich immer zu älteren Menschen hingezogen gefühlt. Jetzt bin ich selbst einer. Aber ich weiß noch, dass LeGrand Richards vom Kollegium der 12 nicht so schnell gegangen ist wie die anderen. Ich habe immer auf ihn gewartet, ihm die Tür aufgehalten und bin zusammen mit ihm zurück zum Gebäude gegangen. Eines Tages meinte dann einer der Brüder, wie nett von Ihnen, dass Sie sich um Bruder Richards kümmern. Und ich dachte, Sie kennen meine egoistischen Beweggründe nicht. Denn auf dem Rückweg hörte ich ihm immer zu. Ich wusste, dass er sich noch an Wilford Woodruff erinnern konnte und erzählte mir viel. Einzelunterricht ist sehr produktiv. Wenn man auf Fehler hingewiesen wird, ist das ja meistens auch ein Einzelunterricht. Ein weiterer Grundsatz für das Unterrichten ist, dass man früh aufsteht. Doch der einfache oder auch schwere Teil dabei ist, dass man früh schlafen geht. Dann kann man am Morgen, wenn der Kopf noch klar ist, in sich gehen, dann kommen die Ideen für den Unterricht. Ich weiß nicht, wie oft mir das passiert ist, aber gewiss nicht erst in jüngster Zeit. Da hatte ich einen Auftrag vor mir und ich hatte nicht den blassesten Schimmer, was ich tun sollte. Wie gestern in der Versammlung mit den Generalautoritäten. Ich wusste, ich spreche zuerst und ich dachte, was soll ich sagen? Ich war zuversichtlich, dass mir etwas in den Sinn kommen würde und so war es dann auch. Sie waren ja dabei.
Welche Rolle spielen die Heiligen Schriften, wenn Sie unterrichten?
Ich habe mich immer auf die Heiligen Schriften gestützt. Das beste Beispiel für das Unterrichten und wie man es macht, das beste Beispiel für Unterrichtsmethoden, welches Thema man auch wählt, es geht ja immer um das Evangelium, sind der Herr und seine Belehrungen. Deshalb gehe ich nicht gerne ohne meine Heiligen Schriften ans Rednerpult oder vor eine Klasse. Ich halte sie auch jetzt in der Hand, damit Sie mich nicht in Verlegenheit bringen können.
Präsident, Sie haben diese Heiligen Schriften immer bei sich. Immer, wenn ich mit Ihnen zusammen war, hatten Sie diese Schriften dabei. Sie haben uns einmal erzählt, wie Sie im Wasser gelegen haben und dass Sie dadurch nur noch besser geworden seien, weil man sie jetzt schneller durchblättern kann. Wie verwenden Sie diese Schriften beim Unterrichten?
Nun ja, ich hatte draußen auf dem Rasen darin gelesen, jemand rief mich zu sich und ich ließ meine Schriften geöffnet auf dem kleinen Tisch liegen, vergaß sie, wie alte Männer das nun einmal tun, und dann ging die Sprinkleranlage an. Am Morgen kam ich heraus und dachte, oh weh, meine Schriften, die ich seit 50 Jahren markiere, sind ruiniert. Ich stellte fest, dass sich dadurch aber nur die Seiten gelockert hatten. Ich glaube, wenn ich mir neue Schriften zulegen müsste, würde ich sie zuerst in den Regen legen, ehe ich sie benutze.
Häufig hören wir von den Leuten etwas über die Schriften und wie schwierig es sei, sie bis zum Ende zu lesen. Wie erwecken Sie bei Ihren Unterweisungen die Schriften zum Leben?
Bleiben Sie am Ball. Wenn man zum Beispiel das Buch Mormon liest, ich weiß noch, wie ich mir damals vornahm, das Buch Mormon zu lesen. Ich war ein Teenager, schlug das Buch auf und las, ich, Nephi, stamme von guten Eltern. Dann las ich ein paar Kapitel und lernte einiges. Es war interessant. Ich kam damit zurecht, bis ich dann zu den Jesaja-Kapiteln gelangte, die in der Sprache des Propheten aus dem Alten Testament geschrieben waren. Und so nahm ich mir ein paar Monate später wieder vor, das Buch Mormon zu lesen. Ich schlug es auf, ich, Nephi, stamme von guten Eltern. Doch immer blieb ich an dieser Barriere mit den Jesaja-Kapiteln hängen. Und ich fragte mich, warum sie überhaupt in diesem Buch waren. Schließlich nahm ich mir vor, sie zu lesen. Ich war ja noch ein Teenager. Ich musste nur die Wörter lesen. Ich verstand sie zwar nicht, aber ich konnte weiterblättern und kam voran. Wenn man dann Alma geschafft hat, ist der Rest ein Kinderspiel. Man muss also fest entschlossen sein, die Schriften zu lesen. Man darf nicht nur ein bisschen darin herumstochern, sondern muss sie von vorn bis hinten durchlesen. Das Buch Mormon, das Neue Testament, Lehre und Bündnisse, die köstliche Perle. Und viele Jahre lang hatte ich die Gewohnheit, im Sommer, wenn ich ein wenig Freizeit hatte, die Schriften zu lesen, um meinen Vorrat wieder aufzufüllen.
Welchen Rat würden Sie einem Neubekehrten geben, der seine erste Berufung als Lehrer antritt?
Ich würde ihm sagen, dass er es schaffen kann. Jeder kann unterrichten. Ich würde ihm raten, um die Gabe des Lehrens zu bitten. Im Buch Mormon werden ja Gaben aufgezählt und erläutert. Eine davon ist, durch den Geist das Evangelium zu lehren. Als ich das vor etlichen Jahren las, dachte ich, diese Gabe hätte ich gerne. Ich möchte durch den Geist lehren können. Ich habe aus den Heiligen Schriften gelernt, dass man darum bitten muss. Bittet, dann wird euch gegeben. Darum würde ich so jemandem raten, weiterhin darum zu bitten, denn sucht, dann werdet ihr finden. Man muss sich diese Gabe verdienen, aber man kann sie erhalten.
Was muss ein Lehrer tun, um sicherzustellen, dass er den Geist im Unterricht bei sich hat?
Man muss würdig leben und um Hilfe bitten. Wenn man Kinder hat, kann man um Hilfe bitten. Mann und Frau können miteinander sprechen. Und dann muss man die Gebote halten und stets und ohne Unterlass um die Fähigkeit und Inspiration beten, dass man weiß, was man tun soll und wann man es tun soll. Und der Herr wird uns nicht im Stich lassen. Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, sondern ich komme zu euch, was auch immer ihr wollt glauben, und im Vertrauen darauf, dass ihr empfangen werdet, erbittet. Das werdet ihr empfangen. In einer Schriftstelle gibt es aber noch den kleinen Zusatz, sofern es gut ist. Das Evangelium ist wirklich praxisnah. Vielleicht sind Sie schon älter und meinen, Ihre Arbeit sei bereits getan. Oder Sie sind noch ganz jung und alles macht Ihnen Angst. Oder eine Mutter, die mit ihren Kindern alle Hände voll zu tun hat. Oder ein vielbeschäftigter Vater. Aber Sie können lehren, Sie können beten und Sie können geführt werden. Und das werden Sie auch. Sie werden vom Herrn gesegnet, das kann ich Ihnen verheißen. Wenn der Herr die Menschen belehrte, bezog er sich immer auf etwas, was sie kannten. Zum Beispiel, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Netz. Natürlich ist es kein Netz, man kann es aber damit vergleichen, und dann erklärt er warum. Oder mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Das Gleichnis vom Seemann war etwas, wozu die Menschen einen Bezug hatten. Und es ist nicht nur möglich, sondern sehr wahrscheinlich, dass einer, der dieses Gleichnis über den Seemann und wie die Körner auf felsigen und guten Boden fielen, gehört hatte, einen Monat später auf dem Feld stand und etwas säte, die Samenkörner in seiner Hand betrachtete und wieder an diese Belehrung erinnert wurde. Wenn man Gleichnisse, Geschichten und bildliche Darstellungen verwendet, bleibt es den Schülern auch nach Unterrichtsschluss im Gedächtnis. Und seine Methode war bemerkenswert einfach. Manchmal war er ziemlich streng, aber er passte sich immer dem Niveau seiner Zuhörer an. Es ist eine heilige Berufung. Ich glaube, ich würde dem Lehrer sagen, dass er nie allein unterrichtet. Er muss es nie allein tun. Der Herr hat das in den Heiligen Schriften verheißen. Wir reden ja über die Heiligen Schriften. In Alma heißt es, der Herr gewährt allen Nationen und Sprachen eigene Lehrer. Und es heißt auch, lehrt eifrig und meine Gnade wird mit euch sein. Ich weiß gar nicht, wie man das Evangelium lehren kann, ohne ständig Gebet erfüllt zu sein. Man kann ein Gebet laut sprechen, man kann es aber auch in Gedanken tun. Wenn ich eine Gruppe oder eine Klasse unterrichtet habe, ich meine jetzt natürlich nicht die 12 Apostel, habe ich häufig in Gedanken gebetet, wie kann ich sie erreichen? Ich wüsste auch gar nicht, wie ich es ohne diese Kraftquelle anstellen sollte.
Das Unterrichten spielt bei allem in der Kirche eine zentrale Rolle. Wer ist verpflichtet, sich darauf vorzubereiten?
Jeder ist ein Lehrer, jeder Führungsbeamter, jeder, der geführt wird, jeder Ratgeber, jeder Vater, jede Mutter. Jeder von uns hat also die Pflicht, andere zu unterweisen. Wir müssen die Grundsätze des Lehrens lernen. Der Herr hat es in seiner Kirche so eingerichtet, dass jeder alles tun kann. Im Buch Lehre und Bündnisse steht, dass jedermann im Namen Gottes, des Herrn, des Erretters der Welt, sprechen könne. Wie gesegnet sind wir doch, dass bei uns nur sogenannte Laien das Priestertum tragen, sodass jeder Bruder das Priestertum bekommen kann. Alle Schwestern können eine Berufung in der Kirche bekommen. Und jeder von uns wird Vater oder Mutter. Daher steht das Unterrichten bei allem, was wir tun, im Mittelpunkt.
Wo liegt der Unterschied? da Sie das Unterrichten zu Hause erwähnt haben, zwischen dem Unterricht in der Kirche und dem zu Hause. Gibt es da große Unterschiede?
Zu Hause ist es persönlicher, besser, leichter und nicht so förmlich. Die Eltern können auch sagen, zeig mal. Die Eltern vermitteln auch andere Sachen, die den Kindern nicht gefallen. Und wenn sie dann fragen, warum, kann man nur antworten, darum. Denn man weiß keinen Grund. Man weiß nur, dass es nicht richtig ist. Und man bringt den Kindern Gehorsam bei, damit sie es lernen und begreifen. Zu Hause gibt es auch das machtvolle Band der Liebe zwischen Eltern und Kindern. Man gibt nicht auf, bis das Kind etwas gelernt hat.
Präsident, wie schaffen Sie es, dass im Unterricht der Geist vom Lehrer auf die Schüler übergeht, sodass diese eine aufbauende Klassenzeit erleben?
Zunächst einmal müssen Sie wissen, dass man sie mag, dass man sie unterweisen möchte. Und dann muss man so sprechen, dass sie einen verstehen. Man kann auch über ihnen dahinschweben, auch bei Evangeliumsthemen, und über etwas sprechen, womit sie nichts anfangen können. Der Herr hat das nicht getan. Der Herr war mit den Leuten zusammen, sprach mit ihnen Tag für Tag, und seine Lehren waren immer auf sie zugeschnitten. Wenn man etwas zu vermitteln hat, wollen sie ja auch lernen. Sogar Teenager, vor allem Teenager, wollen lernen. Sie hungern geradezu danach. Viele Lehrer glauben, sie müssten alles bis zum letzten Wort vorbereiten. Ja und nein. Die Unterrichtsvorbereitung muss offen genug sein, dass man die Schüler einbeziehen kann, dass sie Fragen stellen und mitreden können. Man muss auch etwas Raum für Inspiration lassen. Der Heilige Geist ist wie ein Souffleur in unserem Gedächtnis. Wenn wir uns auf ein für uns schwieriges Thema vorbereiten und wir über uns nachdenken und was wir tun, dann fällt uns immer etwas ein, was wir in die Lektionen einbauen können. Ein Erlebnis, ein Ort, an dem wir waren, etwas, was wir gesehen haben. Und die Heiligen Schriften gehören auch dazu. Sie sind nicht nur Bücher, in denen man hin und wieder liest, um sich über die Regeln und Vorschriften der Kirche zu informieren. Manchmal ist der Unterricht in der Kirche so steif, dass er mehr einem Vortrag gleicht. Vorträge im Unterricht kommen bei uns nicht so gut an. Anders ist es in der Abendmahlsversammlung bei Konferenzen, wenn man den Sprecher Prediger nennt. Dann ist es ein Vortrag. Das Unterrichten kann aber auch ein Dialog sein. Dann kann man auch Fragen stellen. Es ist leicht, die Schüler zum Fragenstellen zu bewegen. Angenommen, Sie geben einen Unterricht über den Märtyrertod des Propheten Joseph Smith. Da stehen Sie, ein Lehrer für Geschichte der Kirche. Sie haben alles gelesen. Sie wissen, dass der Prophet am 27. Juni 1844 um 17 Uhr im Gefängnis von Carthage erschossen wurde. Wenn Sie fragen, zu welcher Tageszeit oder wo der Prophet erschossen wurde und so weiter, wird keiner Ihrer Schüler es wissen. Sie wussten es ja auch erst, nachdem Sie es im Leitfaden gelesen hatten. Sie können aber fragen, was hat ihn dorthin gebracht? Was glauben Sie, hat ihn dorthin gebracht? Sobald Sie fragen, was glauben Sie, haben Ihre Schüler etwas beizusteuern. Sie haben etwas zu sagen. Sogar der schüchternste Schüler hat dazu eine Meinung. So kann man also Fragen einsetzen und den Unterricht im Griff behalten und steuern. Gehen Sie auf Fragen ein. Scheuen Sie sich nicht, im Unterricht Fragen zu stellen. Sie können genauso wenig etwas weitergeben, was Sie gar nicht haben, wie Sie von einem Ort zurückkehren können, an dem Sie gar nicht waren. Man muss also den Geist bei sich haben.
Brüder und Schwestern, war das nicht herrlich? Das war schön. Es war schön für uns alle, wo auch immer in der Welt wir zusammengekommen sind, zwei große Führer so herzlich und tiefgründig darüber sprechen zu hören, wie man im Sinne des Evangeliums lehrt und lernt. Wir danken Präsident Packer und Elder Perry für dieses inspirierende Fundament für unser heutiges Thema und wir freuen uns schon auf die abschließenden Worte von Präsident Monson am Ende dieser Versammlung. dass wir dieses Jahr die ganze weltweite Führerschaftsschulung dem Thema Unterrichten und Lernen widmen, zeigt, welch hohen Stellenwert die präsidierenden Brüder diesem Thema beimessen. Vielleicht ist der Grund dafür offensichtlich. Uns ist klar, dass der Erfolg der Evangeliumsbotschaft davon abhängt, dass sie verkündet, begriffen und anschließend so umgesetzt wird, dass man zu dem verheißenen Glück und zur Errettung findet. Deshalb lautete der letzte große Auftrag Jesu an seine Jünger unmittelbar vor seiner Himmelfahrt so: Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Der Erretter betont hier, wie viel man auch tun muss, wenn man nach dem Evangelium lebt, und man muss viel tun, um danach zu leben, so kann man doch nichts erreichen, solange einem diese Wahrheiten nicht beigebracht wurden und man die Weise des Evangeliums kennt. Präsident Hinckley rät uns nun schon seit etlichen Jahren dafür zu sorgen, dass unsere Mitglieder der Kirche nahe bleiben, besonders die Jugendlichen und die Neubekehrten. Er hat gesagt, dass wir alle einen Freund und eine Aufgabe brauchen und dass wir durch das gute Wort Gottes genährt werden müssen. Inspirierte Unterweisung zu Hause und in der Kirche sorgt für diesen wesentlichen Faktor, durch das gute Wort Gottes genährt zu werden. Gelegenheiten, diese Berufung groß zu machen, gibt es überall. Väter, Mütter, Geschwister, Freunde, Missionare, Führungsbeamte und Lehrer im Priestertum und in Hilfsorganisationen sowie andere Lehrkräfte, wie unsere wunderbaren Seminar- und Institutslehrer, die heute bei uns sind. Die Liste ist endlos. Tatsächlich ist es in dieser Kirche fast unmöglich, jemanden zu finden, der kein Lehrer ist. Präsident Packer hat in seinem Gespräch mit Elder Perry schon darauf hingewiesen. Er sagte, ich zitiere, jeder ist ein Lehrer. Der Führungsbeamte, der geführt wird, der Vater, die Mutter, der Ratgeber. Da wundert es wenig, dass der Apostel Paulus geschrieben hat, so hat Gott in der Kirche die einen als Apostel eingesetzt, die anderen als Propheten, die dritten als Lehrer. Und darauf folgten umfassende Segnungen, Wundertaten, Geistesgaben und himmlische Kundgebungen. Ein junger Apostel namens David O. McKay unterstrich die göttliche Natur der Berufung Lehrer 1916 bei der Generalkonferenz mit den Worten: Niemand hat eine größere Verantwortung als derjenige, der Gottes Kinder unterrichtet. Das trifft noch immer zu. Daraus haben wir den Titel dieser großen Hilfe für Lehrer und die Kirche abgeleitet, des Leitfadens Lehren, die größte Berufung. In dem beliebten PV-Lied »Ich bin ein Kind von Gott« richten die Kinder diese Bitte an Eltern und Lehrer. Führet, leitet und begleitet, dass den Weg ich find. Lehrt mich, alles das zu tun, was mich zu ihm einst bringt. Das ist unsere gemeinsame Aufgabe in der Kirche, die Verantwortung, die wir teilen. Wir sind alle Kinder Gottes und wir müssen einander belehren. Wir müssen einander helfen, den Weg zu finden. Genau das wollen wir heute versuchen. Sie können an den Unterlagen, die hier auf diesem Tisch verteilt sind, erkennen, dass ich einen Unterricht vorbereiten möchte. Kommt Ihnen das bekannt vor? Das ist heute unser Thema. Ein Unterricht für Sie alle. Unterricht vorzubereiten ist immer harte Arbeit und es erfordert Zeit. In diesem Zusammenhang möchte ich Sie auffordern, schon frühzeitig damit anzufangen, über einen Unterricht, den Sie halten sollen, nachzudenken und dafür zu planen. Wenn ich zum Beispiel am Sonntag eine Klasse zu unterrichten hätte, würde ich am Sonntag zuvor das betreffende Thema durchlesen und anfangen, darüber zu beten. Dann kann ich eine ganze Woche lang beten, nach Inspiration trachten, nachdenken, lesen und auf Beispiele im wirklichen Leben achten, die meine Botschaft lebendig machen. Fertig werden Sie mit der Lektion so früh noch nicht, aber Sie werden staunen, wie viel Ihnen unter der Woche einfällt, wie viel Gott Ihnen gibt. Sie werden spüren, was Sie gebrauchen können, wenn Sie Ihre Vorbereitungen abschließen. Was die Vorbereitung betrifft, möchte ich Sie auch aufrufen, einer Versuchung zu widerstehen, der sich fast jeder Lehrer in der Kirche gegenüber sieht. Mir zumindest ist es gewiss so ergangen. Die Versuchung nämlich, zu viel Stoff zu behandeln. Die Versuchung, mehr in eine Stunde oder in die Schüler hineinzustopfen, als sie überhaupt aufnehmen können. Denken Sie dabei an zweierlei. Zuallererst unterrichten wir Menschen und nicht nur den Unterrichtsstoff. Und zweitens, ich habe noch nie einen Unterrichtsplan gesehen, der nicht zwangsläufig mehr enthielt, als man in der verfügbaren Zeit überhaupt durchnehmen kann. Machen Sie sich also keine Sorgen mehr darüber. Es ist besser, mit ein paar guten Gedanken in ein gutes Gespräch zu kommen, sodass man gut lernt, als fieberhaft zu versuchen, jedes Wort aus dem Leitfaden anzubringen. Dieses Material, das hier vor mir liegt, umfasst bereits 3 oder 4 Mal so viel, wie ich Ihnen heute in der verfügbaren Zeit einer Unterrichtsstunde überhaupt sagen könnte. Also muss ich genau wie Sie eine Auswahl treffen. Ich hebe einiges von dem Material für einen anderen Tag auf. Eine ruhige, gelassene Atmosphäre ist unabdingbar, wenn der Geist des Herrn bei Ihrem Unterricht zugegen sein soll. Bitte vergessen Sie das nie. Zu viele von uns haben es zu eilig. Wir eilen genau am Geist des Herrn vorbei, wenn wir völlig überflüssigerweise versuchen, vor der Zeit fertig zu sein. Kehren wir noch einmal zu dem guten Gespräch zwischen Präsident Packer und Elder Perry zurück und arbeiten wir heraus, wovon der Erfolg bei der großen Aufgabe Unterrichten und Lernen abhängt. Dazu werden wir hier am Hauptsitz der Kirche in ein Klassenzimmer gehen, wo wir miteinander in etwa so umgehen werden, wie Sie das hoffentlich in Ihrem Unterricht auch tun, wo immer das sein mag. Wir haben nichts geprobt, sondern verhalten uns ganz spontan, wie Sie sonst auch. Der Lehrer hat sein Bestes gegeben, sich vorzubereiten und zu beten. Ich versichere Ihnen, dass ich das getan habe, und die Schüler ebenfalls. Nachdem wir nun das Anfangsgebet für unseren Unterricht gesprochen haben, vertrauen wir darauf, dass der Geist des Herrn uns leiten wird.
Well,
nun, willkommen zum Unterricht. Hier sind unser Klassenzimmer und unser verehrtes Publikum. Und Sie vor dem Bildschirm beziehen wir mit ein. Wir wollen jetzt einfach den Kreis für unser Gespräch ein bisschen vergrößern. Dies soll eine etwa durchschnittlich große Klasse sein, mehr oder weniger. Bei einigen von Ihnen wird sie größer, bei anderen kleiner sein. Aber die Grundsätze fürs Unterrichten werden im Wesentlichen dieselben sein. Unabhängig von der Klassengröße. Hier haben wir 15 ganz ausgezeichnete, attraktive Teilnehmer und der 16. sind Sie, draußen im Lande, der dieser Übertragung zuschaut. Ich werde ab und zu in die Kamera schauen, damit ich Sie, den 16. Teilnehmer, sehen kann. Zeitweise werde ich zu diesen 15 hier sprechen, aber wir sitzen alle in einem Boot, also machen Sie mit. Achten und horchen Sie auf neue Ideen. Etwas, was vielleicht nur Ihnen einfällt. Und es mag gar nichts mit dem zu tun haben, was wir gerade sagen. Doch so wirkt der Geist. Seien Sie offen für Eingebungen dazu, wie Sie unterrichten können. Und denken Sie daran, Sie können unterrichten, Sie können es. Willkommen. Das ist nun Ihre Chance. Elder Perry hat Präsident Packer mitten im Gespräch eine Frage gestellt, in etwa, was würden Sie einem neuen Lehrer sagen? Wenn jemand neu berufen wäre, was würden Sie ihm raten? Etwas, was ihm Mut machen und ihn befähigen würde, die Berufung anzunehmen, sie zu erfüllen und Freude daran zu haben.
Sie können es schaffen.
Sie können es schaffen, Sie können es. Jeder kann unterrichten. Und genau das hat Präsident Pecker auf Bruder Perrys Frage geantwortet. Wie ich mir bei diesem kurzen Gespräch notiert habe, hat er Schriftstellen erwähnt, die verheißen, dass sie es schaffen können. Wenn wir Schriftstellen anführen können, ist das immer wie ein zweiter Zeuge. Hat jemand eine Schriftstelle?
Moroni 10, Vers 17.
Moroni 10, Vers 17. Das letzte Kapitel im Buch Mormon, eine großartige Zusammenfassung über Gaben. Lesen Sie das bitte, Bruder Jensen.
Und alle diese Gaben kommen durch den Geist Christi. Und sie kommen zu jedem Menschen gesondert, so wie er es will. Das schließt niemanden aus.
Niemand wird ausgenommen. Ich glaube, manchmal denken wir alle außer mir. Jeder außer mir kann unterrichten oder jeder außer mir kann führen. Das stimmt aber nicht. Diese Gaben sind für jedermann da. Noch eine kleine Warnung dazu, wo wir gerade beim Thema sind. Bruder Jensen, lesen Sie bitte weiter. Schauen wir uns Vers 8 an. Lesen Sie bitte die ersten Zeilen.
Und weiter ermahne ich euch, meine Brüder, die Gaben Gottes nicht zu leugnen, denn ihrer sind viele und sie kommen vom selben Gott.
Genau, da steht es. Ich glaube, wir sind ein bisschen versucht zu leugnen. Wir verstecken uns gewissermaßen. Ich glaube, wenn wir berufen werden oder vor einer Klasse stehen müssen, und davor schrecken wir alle etwas zurück, sagt etwas in uns, ich kann das nicht. Ich will das nicht wahrhaben. Ich leugne, dass die Gabe kommen kann. Ich bestreite, dass ich sie habe. Ich verwahre mich sozusagen gegen die Gültigkeit der Berufung. In gewisser Weise sagen wir wohl das damit aus. Moroni sagt hier aber, dass wir nicht leugnen sollen. Leugnet nicht die Gaben Gottes, denn ihrer sind viele. Noch ein Vers aus dem Neuen Testament. Wir hatten gerade einen Vers aus dem Buch Mormon, aber ich denke da an etwas, was der Erlöser selbst im Neuen Testament direkt zu seinen Jüngern gesagt hat. Es ist meines Wissens die Verheißung, die Erklärung, die häufiger als fast alle anderen in sämtlichen heiligen Schriften wiederholt worden ist. Angeblich kommt sie in der einen oder anderen Form 100 Mal in den Schriften vor. Wenn sie nur 1-2 Mal vorkäme, dann könnten wir wohl auch nur 1-2 Mal darauf eingehen. Aber etwas, was 20, 40, 60 oder 80 Mal wiederholt wird, ist für den Herrn offensichtlich sehr bedeutsam. Hat jemand eine Idee, welchen Vers aus dem Neuen Testament ich meine? Schwester Matsumori?
Nun ja, wenn Sie wirklich das meinen, was am häufigsten wiederholt worden ist, dann ist es wohl die Schriftstelle, in der es darum geht, Bitten anzuklopfen, um anzufangen. Sie wissen, dass das in der PV nicht erlaubt ist.
Sie an eine PV-Führerin, die uns sagt, was wir in der PV zu tun und zu lassen haben. Schwester Matsumori, nachdem Sie uns darauf gebracht haben, lesen Sie doch bitte Matthäus 7, Vers 7 vor, ein Stück aus der Bergpredigt, eine der vielen Stellen, wo diese Verheißung steht.
Bittet, dann wird euch gegeben. Sucht, dann werdet ihr finden. Klopft an, dann wird euch geöffnet.
Vielen Dank. Was mir an dieser Verheißung gefällt, ist, dass sie so klar und eindeutig ist. Wenn wir bitten, wird uns gegeben, und wenn wir anklopfen, wird uns geöffnet werden. Wir können das schaffen. Tragen wir doch jetzt ein paar Gedanken zusammen. Ich möchte Schwester Kathy Hughes von der Präsidentschaft der FHV bitten, unsere Schreiberin zu sein. Wie Sie sehen, ziehe ich es vor, nicht in meinem unreformierten Ägyptisch zu schreiben. Einen Titel haben wir ja schon und es wird wohl ein Thema daraus. Präsident Pecker hat ihn uns in dem Gespräch mit Elder Perry vorgegeben. Es ist diese Gabe, die Gabe des Lehrens. Schreiben Sie das bitte als Überschrift an, Schwester Hughes. Da wir nun schon ins Gespräch gekommen sind und wir werden schon noch ein paar Schriftstellen finden, wollen wir einige Unterpunkte auflisten, einiges, was wir uns dazu merken wollen, wie man nach der Gabe des Lehrens trachtet. Der Punkt, den uns Schwester Matsumori als ersten vorgegeben hat, nämlich bitten, suchen und geistig anzuklopfen, ist vermutlich die grundlegendste Anforderung an einen Lehrer, wenn er sich um diese Gabe bemüht, die Gott uns verheißen hat. Bruder Kerr.
Es scheint mir sehr wichtig, den Schlussteil hinzuzufügen und ihn vielleicht genau vor Augen zu haben. das Ergebnis des Bittens wir empfangen.
Sehr gut.
Das Ergebnis des Suchens wir finden. Wir klopfen an und es wird geöffnet.
Das ist ein guter Unterpunkt. Schreiben Sie bitte in Klammern, Schwester Hughes. Wir werden empfangen. Darin liegt eine Verheißung, Bruder Howell.
In diesem Zusammenhang gefällt mir Lukas 12, Vers 12, wo es heißt, denn der Heilige Geist wird euch in der gleichen Stunde eingeben, was ihr sagen müsst.
Das führt uns ja zu ganz neuen Gedanken, denn das erzählen wir doch immer den Missionaren. Seit einer Ewigkeit erzählen wir den Missionaren, dass sie den Mund auftun sollen und dass Gott ihnen im richtigen Moment das Richtige eingeben wird, wenn sie vorbereitet sind und ihr Bestes gegeben haben. Das ist ein sehr guter Gedanke. Bitten und empfangen zu der dafür bestimmten Zeit. Ein toller Vers, Oren. Schwester Smith.
Ich glaube, manchmal sind wir in einer Situation wie jetzt, wo ich mich überwältigt fühle angesichts der Person in diesem Raum. Oder wenn man nicht in der Kirche aufgewachsen ist und eine Klasse unterrichten soll, in der einige von Pionieren abstammen. Gibt einem der Geist manchmal etwas ein, was man lieber nicht sagen möchte. In Exodus 4, Vers 12 steht aber, geh also, ich bin mit deinem Mund und weise dich an, was du reden sollst. Ich glaube, wenn wir zulassen, dass der Geist uns eingibt, etwas zu sagen, obwohl es uns vielleicht nicht richtig erscheint und wir meinen, die Antworten nicht zu wissen, wird der himmlische Vater seinen Teil tun, indem er durch uns spricht.
Hervorragend. Was für ein wunderbarer Vers. Ich wüsste nicht, dass ich in all den Jahren, die ich mich über dieses Thema mit anderen unterhalte, jemals diesen Vers dazu gehört hätte. Also vielen Dank, Schwester Smith. Der Zusammenhang ist hier natürlich die überwältigende Aufgabe von Mose und den Kindern Israel, sich aus den Schwierigkeiten des Lebens zu befreien. Das erleben wir alle. Dieser Vers eignet sich hervorragend, um zu sagen, keine Angst, es wird dir gegeben werden. Danke für diese Schriftstelle. Merken Sie sich solche Zitate für den Fall, dass Sie über so ein Thema einmal sprechen. Es gibt viele, viele andere davon. Bruder Snow.
Eine Herausforderung ist auch, dass viele, wenn man sie beruft zu unterrichten, einfach von der gewaltigen Aufgabe überwältigt sind. Sie fühlen sich unzulänglich und unvorbereitet. Aber wenn wir uns so gut wir können mit den Hilfsmitteln befassen, die wir haben, und uns in die Schriften vertiefen und einfach auf den Geist vertrauen, bekommen wir Hilfe. Manchmal sind wir nur überwältigt, weil wir nicht genug wissen.
Ganz bestimmt, so geht es uns allen. Jeder, der einmal unterrichtet hat, kennt dieses Gefühl. Man kann wohl mit Fug und Recht sagen, dass wir ein Beispiel für die vereinten Bemühungen der Kirche sind, den Lehrern gute Hilfsmittel an die Hand zu geben. Wir haben wirklich gutes Lehrmaterial. Wir haben gute Leitfäden. Sie unterrichten sich zwar nicht von selbst, aber sie geben einem doch das beruhigende Gefühl, dass man nicht allein ist, das Rad also nicht noch einmal neu erfinden muss. Wir haben wunderbare Hilfsmittel und wir werden im Laufe des Tages noch mehr darüber sprechen. Wir brauchen uns also nicht ganz so überwältigt zu fühlen. Arbeiten wir nun aber ein paar weitere Punkte heraus. Als Präsident Packer mit Elder Perry sprach, erwähnte er etwas. Eigentlich kann ich es zitieren. Er sagte, ich verlasse mich immer auf, Pünktchen, Pünktchen, ob ich am Pult oder vor einer Klasse stehe. Er sagte, er geht niemals ohne sie irgendwo hin. Was war das? Sie haben es gesagt.
Die Heiligen Schriften.
Die Heiligen Schriften, ganz recht. Schreiben Sie bitte den zweiten Punkt an, Schwester Hughes. Aus den Schriften lehren. Das kann man wohl nicht hoch genug bewerten bei unserer Aufgabe, in der Kirche zu lehren. Es liegt offenbar daran, dass wir berufen sind, den Kern des Evangeliums selbst, nämlich die Heiligen Schriften, zu vermitteln. Sei es in der PV, weiter in allen Gruppen der Erwachsenen, bei den Jugendlichen, zu Hause, in der Kirche oder wo auch immer. Mir fallen da gerade ein paar sehr beeindruckende Worte ein. Schlagen Sie bitte mit mir gemeinsam Alma 31 auf. Eine beliebte Stelle, die das wohl so eindrucksvoll beschreibt wie kaum eine andere, die ich in den Schriften kenne. Alma hatte eine sehr, sehr schwere Mission angetreten, die den Zoramiten galt. Und er hatte gerade den Wortwechsel mit Korihor hinter sich. Es ist ein schwieriger Abschnitt in diesem Buch. Alma stellt fest, was für ihn in seiner Aufgabe, nämlich zu belehren und Zeugnis abzulegen, funktioniert und was nicht. Bruder Wada, offenbar haben Sie die Stelle gleich gefunden. Lesen Sie bitte Alma 31, Vers 5 vor.
Sicher. Und nun, da das Predigen des Wortes sehr dazu führte, dass das Volk das tat, was gerecht war, ja, es hatte eine mächtigere Wirkung auf den Sinn des Volkes gehabt als das Schwert oder sonst etwas, was ihnen zugestoßen war, darum dachte Alma, es sei ratsam, dass sie die Kraft des Gotteswortes erprobten.
Herzlichen Dank. Im Laufe der Jahre ist das irgendwie eine meiner Lieblingsschriftstellen geworden. Vielleicht sollten wir gar keine Lieblingsschriftstellen haben, aber jeder von uns schlägt bestimmte Verse immer und immer wieder nach. Und so ist das bei mir eben mit diesen. Da das Predigen des Wortes, die Kraft des Wortes, sehr dazu führte, dass das Volk das tat, was gerecht war, hatte es eine mächtigere Wirkung auf den Sinn des Volkes als das Schwert. Und sie hatten das Schwert in diesem Buch und in ihrem Leben zur Genüge kennengelernt oder sonst etwas. Alle anderen Schlachtfelder, Probleme und Herausforderungen, mit denen sie zu tun hatten. Es hatte eine mächtigere Wirkung auf den Sinn des Volkes als das Schwert oder sonst etwas. Darum dachte Alma, es sei ratsam, dass sie die Macht des Gotteswortes erprobten. Ein anderes Wort für Macht ist Kraft. Als in der einen Begebenheit im Neuen Testament die Frau herbeikam, um den Saum von Christi Gewand zu berühren, sagte er, eine Kraft ist von mir ausgeströmt. Macht oder Kraft, das ist in diesem Zusammenhang gleichbedeutend. Alma sagt ja also, dass wir die Macht oder Kraft des Gotteswortes erproben sollen, weil es sich so macht- und kraftvoll auswirkt. Bruder Wada.
Was das Gotteswort betrifft, das Sie erwähnt haben, ich glaube, dass jeder in die Kirche kommt, um etwas zu lernen und erbaut zu werden. Ich möchte eine Stelle aus dem Buch Jakob zitieren. Lassen Sie mich das...
Wo in Jakob? Sagen Sie mir wo und ich wiederhole es.
Jakob 2, Vers 8. Und mich dünkt, dass Sie hier heraufgekommen sind, um das angenehme Wort Gottes zu hören. Ja, das Wort Gottes heilt die verwundete Seele.
Danke sehr. Was für ein absolut wunderbarer Vers. Ich habe ihn schon zu den verschiedensten Anlässen verwendet, aber nicht dafür, das ist großartig.
Es tut gut, wenn jemand unmittelbar, nachdem ich eine Klasse unterrichtet habe, zu mir kommt und sagt, das war genau das, was ich hören wollte und was ich gebraucht habe.
Ein tiefschürfender Gedanke. Danke, Bruder Wada. Es ist ja so, die Leute kommen in die Kirche, weil sie ein geistiges Erlebnis haben wollen. Das stimmt genau. Wir kommen zur Kirche und versammeln uns dort, um das Wort Gottes zu hören, um Erklärungen zu bekommen, den Geist zu spüren und Zeugnisse zu hören. Wenn schwere Zeiten kommen, wenn wir Heilung brauchen, dann reicht das, was die Welt bietet, nicht aus. Wir kommen, um durch das Wort Gottes geheilt zu werden. Das ist ein fantastischer Vers. Schwester Matsumori.
Ich spreche für die meisten PV-Lehrer, wenn ich sage, dass es sehr schwer ist, Kinder aus dem Wort Gottes zu belehren.
Guter Hinweis.
Sie können nicht lesen, sie haben keine eigenen Schriften. Sie kennen sich darin nicht aus, wenn ihre Familie nicht dafür gesorgt hat. Das kann schwer sein.
Ein guter Hinweis. Hier mahnt eine erfahrene PV-Lehrerin uns, uns bewusst zu machen, dass wir mit Kindern in allen Entwicklungsstufen zu tun haben und sie so leiten müssen, wie Kinder es eben brauchen. Guter Hinweis, Schwester Matsumori. Bruder Dahlquist.
Genauso ist es auch bei den jungen Männern und den jungen Damen. Um die Schriften zu verstehen, müssen sie, wie Nefi gesagt hat, sie anwenden. Sie müssen einen Bezug dazu herstellen.
Sie müssen sie auf sich beziehen.
Die Schriften müssen für sie lebendig werden.
Ja, es geht hier um eine Menge Erfahrungen. Einige davon zu Hause, unsere Seminar- und Institutslehrer sind ja unter den Zuschauern. So etwas muss wirklich mit der Zeit wachsen. Was die jungen Männer und die jungen Damen betrifft, wollen wir nicht ungeduldig sein, wenn das Heranreifen ein wenig dauert. Bruder Jensen.
Soweit ich sehe, ging es in unserem Gespräch bisher vor allem um die vier heiligen Schriften der Kirche. Wir haben aber noch andere heilige Schrift.
Sie wollen etwas über lebende Propheten sagen?
In der Lehrplanabteilung habe ich ein bisschen die Hand auf den Veröffentlichungen der Kirche und ich muss sagen, wir haben gute Leitfäden und wir haben Zeitschriften und Geschichten. Haben sie nicht große Macht?
Die Antwort auf diese Frage liegt wohl darin, dass alles Material, was man an den Aussagen der Heiligen Schriften der Kirche messen kann, zu einem Werkzeug in unserer Hand wird. Wir haben wirklich wunderbares Material, ganz zu schweigen von den Worten der lebenden Propheten, der halbjährlichen Generalkonferenzübertragung und der Veröffentlichungen der Kirche. Wir haben einen reichen Schatz am Wort Gottes und wir sollten ihn nutzen. Schwester Jules.
Aber stellt sich mir die Frage nach dem Warum. Wir sehen häufig, wie Elder Oaks in einer anderen Ansprache betont hat, dass nur flüchtig angedeutet wird, dass es überhaupt einen Leitfaden gibt.
Dass es ihn überhaupt gibt. Und dann
genau,
liegt auf eigene Faust
wir machen
los.
Es auf eigene Faust. Die Frage, die ich dazu heute stellen möchte, lautet, warum tun wir das? Wie können wir unseren Brüdern und Schwestern zu verstehen geben, dass die Handbücher und Leitfäden dazu da sind, uns zu erbauen?
Das ist ein guter Hinweis. Es passt zu Elder Jensens Bemerkung, der ja eine große Verantwortung für das Lehrmaterial der Kirche trägt. Ihre inspirierenden, wunderbaren Worte haben mir neue Einsichten verschafft, wie machtvoll das Wort ist und wie es heilt, hilft und Licht bringt. Das erinnert mich an eine Begebenheit, die nicht aufgezeichnet wurde, aber die Präsident Packer vor einigen Jahren dem Kollegium der 12 Apostel erzählt hat. Er berichtete über einen strengen Winter in Utah, wo massiver Schneefall das Rotwild sehr weit hinunter in einige Täler getrieben hatte. Einige saßen fest. Sie waren von Zäunen umzingelt und in einer Ausnahmesituation, nachdem sie aus ihrem natürlichen Lebensraum gerissen worden waren. Es kamen gleich ein paar wohlmeinende und kompetente Einrichtungen und sie reagierten umgehend, indem sie die Tiere fütterten, damit diese den Winter überstehen. Sie brachten Heu und luden es überall ab, so gut es unter den Umständen eben ging. Dann wurde eine große Zahl verhungertes Rotwild entdeckt. Und die anschließende Untersuchung der Kadaver ergab, dass die Mägen voller Heu waren. Dennoch waren diese Tiere verhungert. Sie waren satt geworden, aber sie waren nicht genährt worden. Jeder Lehrer muss daran denken, dass wir nähren müssen. Und zwar müssen wir durch das gute Wort Gottes nähren. Auch wir können satt werden. Das kann zu den angenehmen Seiten gehören. Doch das ist nur ein Teil davon, dass man im Wort Gottes verankert wird, worauf es hier ankommt. Schwester Jules, schreiben Sie doch bitte Punkt 3 an. Durch den Geist und mit dem Geist lehren. Der Geist des Herrn ist der wahre Lehrer. Und deshalb habe ich vor ein paar Minuten zu den Zuschauern in aller Welt gesagt, hören Sie zu. Hören Sie mit dem Herzen und mit der Seele zu. Dann spüren Sie vielleicht etwas. Es wird Ihnen etwas eingegeben, was überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was wir sagen. Es kann etwas sehr Persönliches sein, es kann etwas zu Hause sein, etwas in der Ehe oder mit einem Kind. Aber so arbeitet der Geist und er ist der wahre Lehrer. Es gibt eine Zeile im 16. Vers von Abschnitt 43 des Buches Lehre und Bündnisse, die besagt, dass sie sich aus der Höhe belehren lassen sollen. Wir sind das Werkzeug. Unsere Zunge, unsere Lippen sind das Werkzeug. Aber der Lehrer ist in der Höhe. Und jetzt unterhalte ich mich einmal mit meinem Freund Orrin Howell. Zunächst einmal ist es auch eine gute Lernerfahrung, wenn wir die Klasse ein bisschen miteinander bekannt machen. Widmen wir uns jetzt also kurz Orrin. Orrin, Sie sind dran. Wann haben Sie sich der Kirche angeschlossen?
Ich bin getauft worden im Juni 1996.
1996. Wo haben Sie sich der Kirche angeschlossen?
In Bosnien.
In Bosnien. Was hatten Sie denn in Bosnien zu tun?
Ich war damals im Militär.
Sie waren also im Militär. Wo und in was sind Sie in Bosnien getauft worden?
Ich bin in Tuzla getauft worden, und zwar in einer zu einer Kapelle umfunktionierten ehemaligen russischen Bar. Die gebrauchte Motorhaube von einem Panzer wurde umgedreht, in die Kapelle gebracht und als Taufbecken verwendet.
Ich bin nicht sicher, ob wir das nachvollziehen können. Wir haben also einen großartigen jungen Mann beim Militär vor uns, den es berührt, wie andere Mitglieder der Kirche in der Armee leben, und er empfängt ein Zeugnis vom Evangelium und möchte getauft werden. Man hat sich also im Krieg in einer umfunktionierten Kapelle versammelt, und es gab eine umgedrehte Motorhaube von einem Panzer, wenn ich das richtig verstanden habe.
Eine Motorhaube, ja.
Die Motorhaube eines Panzers wurde entfernt, umgedreht, damit sie eine Art Becken bildet, mit Wasser gefüllt, und Orrin stieg hinein. Er ließ sich taufen. Jetzt kommt die eigentlich wichtige Frage, Oren. Wer hat Sie in einer solchen Umgebung als Mitglied der Kirche bestätigt?
Das waren Sie, Elder Holland.
Ich?
Ja.
Ich hatte die Ehre, im Sommer 1996 Oren Howell in Tuzla in Bosnien als Mitglied der Kirche zu bestätigen. Im Krieg, als wir quasi um unser Leben kämpften, das meine ich ganz buchstäblich, und diesen großartigen jungen Mann kennenzulernen, der nun als hoher Priester der Kirche hier im Salzseetal treu dient. Wir sind sehr froh, dass er heute in unserer Klasse ist. Danke, Oren, für diese Kurzbiografie. So kann eine Klasse sich untereinander ein wenig besser kennenlernen, wenn man noch nicht so oft zusammen war, wie man gern wollte. Ich bitte jetzt Bruder Howell, mit uns den Punkt durch den Geist lehren zu erarbeiten und Abschnitt 50 aufzuschlagen. Dieser Abschnitt besteht aus einer Reihe von Versen, die wir häufig, vor allem, auf Missionare beziehen. Aber wir sollten ihn genauso auf uns alle beziehen. Sehen wir uns Vers 13 an. Bruder Howell, würden Sie bitte Lehre und Bündnisse 50, Vers 13 vorlesen?
Darum stelle ich, der Herr, euch diese Frage. Wozu seid ihr ordiniert worden?
Verlagern wir die Betonung etwas, damit der Vers allgemeiner anwendbar ist. Ersetzen wir ordiniert durch berufen, okay? Ordiniert wäre Priestertumsvokabular und wir wollen ja über die allgemeine Berufung zu lehren sprechen. Also, darum stelle ich, der Herr, euch diese Frage, wozu seid ihr berufen worden? Gut, Bruder Howell, lesen Sie die Antwort des Herrn in Vers 14 vor.
Das ist mein Evangelium. Durch den Geist predigt nehme ich den Tröster, der ausgesandt wurde, um die Wahrheit zu lehren.
Diese Aussage aus der Schrift unterstreicht nur, was wir erarbeiten wollen und bereits gesagt haben, nämlich, dass der wahre Lehrer der Geist ist. Ich bin nicht der Lehrer und Sie sind nicht der Lehrer, wenn Sie in die Klasse gehen und Sie unterrichten. Wir sind alle empfangsbereit. Wir alle müssen empfänglich für den Heiligen Geist sein, für die Führung des Himmels, der der Lehrer ist. Dass ihr mein Evangelium durch den Geist predigt, nämlich den Tröster, der ausgesandt wurde, um die Wahrheit zu lehren. Nun folgt im weiteren Verlauf der Schriftstelle eine Warnung. Was wäre, wenn wir versuchten, es irgendwie anders zu machen? Was wäre, wenn wir versuchten, ohne den Geist zu lehren oder ohne auf den Geist zu achten oder ohne für ihn empfänglich zu sein? Wie urteilt der Herr über solche Unterweisung? Schwester McKee, vielleicht lesen Sie Vers 18, ein paar Verse nach der Stelle, die Oren gerade gelesen hat.
Und wenn es auf eine andere Weise geschieht, ist es nicht von Gott.
Sagen Sie es bitte noch einmal. Es ist so stark.
Und wenn es auf eine andere Weise geschieht, ist es nicht von Gott.
Wenn es auf eine andere Weise geschieht, ist es nicht von Gott. Wie viele andere Weisen gibt es? Schwester Beck?
Heißt das, wenn ich mich hinsetze und meine Bücher und Leitfäden studiere und mir ein Konzept mache, dass ich mich nicht daran halten darf oder dass ich mich vorbereiten und bereiten muss, alles beiseite zu legen und mich dann vom Geist leiten zu lassen, was ich verwenden soll?
Möchte sich jemand dazu äußern, bevor ich antworte? Sie haben Schwester Becks Frage gehört. Möchte jemand antworten? Das ist eine gute Frage.
Der Geist gibt ja nicht nur etwas ein, wenn man ohne seine Notizen aufsteht. Ich denke, er kann das bereits tun, wenn man mit der Vorbereitung anfängt und alles zusammenstellt. Es ist wie bei der Generalkonferenz. Sie beeinflusst uns auf wunderbare Weise, aber es ist auch eine Menge Vorbereitung dabei.
Arbeit, die man vorher
reinsteckt. Genau.
Weiteres dazu?
Ich bereite mich vor und arbeite etwas aus. Wenn ich dann anfange und mich an den Plan halte und sage, so bitteschön, gib mir das große Sicherheit. Ich kann sagen, ich bin vorbereitet zu meiner eigenen Sicherheit und trotzdem bereit, mich führen zu lassen. Aber wenn ich dann sagen kann, ich will tun, was du in dieser Situation von mir verlangst. Und jemand in der Klasse in der Woche ein Problem hatte, das den Spielplan verändert. Wie erkenne ich den Punkt, wo ich mich führen lassen und das sagen muss, was mir eingegeben wird, oder eine andere Schriftstelle verwenden muss?
Das ist eine sehr gute Frage. Jeder Lehrer wird darauf stoßen, Bruder Kerr.
Ich wollte sagen, der Schlüssel liegt wohl neben der Vorbereitung und dem Aufhäufen des Wortes des Lebens darin, dass man nicht an den Plan gefesselt ist, sondern ihn nur als Rückversicherung betrachtet und offen für Eingebung ist.
Okay. Gut, beides gehört dazu. Es wäre nicht recht, vor die Klasse zu treten und zu sagen, ich bin nicht vorbereitet, aber der Geist wird uns schon führen. Andererseits so sehr an der Vorbereitung zu kleben, dass wir keine andere Eingebung zulassen, die wir während des Unterrichts bekommen, das wäre wohl das andere Extrem. Schwester Beck verdanken wir wohl alle die Lernerfahrung, dass beides irgendwie kombiniert werden muss. Wir sollen vorbereitet, aber auch offen für den Geist sein. Und wir haben die Freiheit, uns zu gegebener Zeit, wenn es soweit ist, dorthin zu begeben, wo wir hin sollen. Bruder Snow, dann Schwester Jus.
Wir müssen begreifen, dass vielleicht jeder, der an diesem Unterricht teilnimmt, mit einer etwas anderen Eingebung des Geistes nach Hause geht.
Vielen Dank.
Und es ist ungemein wichtig, dass der Geist dabei ist. Aber wie viele von uns haben schon erlebt, dass ein sehr gutes Gespräch im Gange war und der Lehrer sagte, das ist wirklich eine sehr gute Diskussion, aber ich muss die Lektion zu Ende bringen. Und manchmal verpassen wir dadurch Chancen.
Das stimmt. Das ist eine Tatsache, mit der wir erst zurechtkommen müssen. Wir müssen so empfänglich sein wie derjenige, der die Eingebung hatte, damit wir spontan richtig handeln und Chancen nutzen. Schwester Hughes.
Wissen Sie, das war für mich schon immer ein sehr interessantes und verwirrendes Thema. Woher wissen wir, und woher kann ein Lehrer wissen, ich bin nämlich nicht sicher, ob ich das auch wirklich verstehe, dass er mit dem Geist lehrt? Ich weiß es nicht. Ich wende mich an Sie, weil ich es nicht weiß. Ich bin mir nicht sicher, ob ich immer davon überzeugt bin, wenn ich unterrichte.
Gibt es Wortmeldungen? Möchte jemand antworten? Wie kann ein Lehrer sicher sein, dass er durch den Geist lehrt? Woran kann man das wohl erkennen? Oder handeln Sie einfach in dem Glauben und der Hoffnung, dass alles so geschieht, wie Bruder Snow gesagt hat, und dass uns das nicht immer bewusst wird? Bruder Jensen?
Ich frage mich, ob das nicht, zumindest für mich, ich habe nämlich dieselbe Frage, wieder in Abschnitt 50 steht, wo Sie uns vielleicht noch hinführen wollen in Vers 21 und 22. Wie kommt es also, dass ihr nicht verstehen und erkennen könnt, dass der, der das Wort durch den Geist der Wahrheit empfängt, es so empfängt, wie es durch den Geist der Wahrheit gepredigt wird? Darum verstehen der, der predigt, und der, der empfängt, einander. Und beide werden erbaut und freuen sich miteinander.
Vielleicht freuen Sie sich ein bisschen, Kathy. Vielleicht ist das ein kleiner Hinweis, wenn sich Ihr Herz ein wenig freut. Bitte, Jay, möchten Sie noch was sagen?
Es geht genau darum, wie Sie heute mit uns umgehen. Steht der Lehrer da vorn, redet und bestimmt ganz allein und ermuntert niemanden mitzuarbeiten? Ich führe in meinen Schriften ein kleines Zitat zu diesem Vers mit, und heute, wo wir darüber gesprochen haben, habe ich es wohl neu schätzen gelernt. Es lautet so: Ermuntern Sie zur Mitarbeit, denn wenn ein Schüler seine Handlungsfreiheit so ausübt, kann der Heilige Geist ihn direkt unterweisen. Und wenn es in Worte gefasst wird, ist der Heilige Geist der Lehrer und man selbst der Zuhörer.
Elder Jensen, würden Sie das bitte noch einmal vorlesen?
Ja, lesen Sie es bitte noch mal.
Elder Scott hat das bei einer CES-Schulung gesagt. Sorgen Sie dafür, dass rege Beteiligung zustande kommt, denn wenn ein Schüler seine Handlungsfreiheit so ausübt, kann der Heilige Geist ihn direkt unterweisen. Es hilft dem Schüler, ihre Botschaft nicht zu vergessen. Wenn er Wahrheiten ausspricht, werden ihm diese in die Seele bestätigt, sein Zeugnis wird dadurch gestärkt.
Wunderbar. Das erinnert mich an einen Gedanken von Präsident Marion G. Romney, der einmal gesagt hat, dass meine Worte vom Geist beeinflusst waren, erkenne ich immer daran, wenn ich etwas lerne, was ich noch nicht wusste. Er spricht, er ist der Lehrer. Und auf einmal sagt oder denkt er etwas, was ihm vorher noch nie in den Sinn gekommen ist. Oder wenn doch, wird es von noch nie dagewesener Freude und Kraft begleitet. Diese Beispiele sind vielleicht ein Anhaltspunkt. Ich möchte mich nicht zu weit von Bruder Snows Bemerkung entfernen, dass es uns in vielen Fällen nicht klar sein wird. Wir wollen unser Möglichstes tun, aber unser großes, wunderbares Publikum in aller Welt hat ja hoffentlich im Herzen selbst hundert- und tausendfach schon solche und ähnliche Erfahrungen in der Kirche gemacht oder macht sie noch, ohne dass wir sie erfahren. Vielleicht gehört es zu der göttlichen Berufung, Lehrer ein Werkzeug zu sein, voranzugehen und darauf zu vertrauen, dass wir so geistig und engagiert gewesen sind, wie wir nur konnten. Dann geschieht das Wunder der persönlichen Offenbarung immer und immer wieder. Das ist doch ein Gedanke über Lehrer und das Lehren, der sehr froh macht. Vierter Punkt. Dem Lernenden helfen, Verantwortung für das Lernen zu übernehmen. Was machen Sie, wenn Sie in eine neue Klasse kommen und nicht viel los ist, wo jemand schon mit seiner Körpersprache sagt, ich widersetze mich Ihrem Unterricht? Ich werde auf diesem Stuhl zusammensacken, mit gesenktem Kopf dasitzen und auf meine Schuhe starren. Und wenn ich Sie anschaue, werde ich finster dreinblicken. Es mag nicht immer so schlimm sein, aber ich habe einige solche Klassen erlebt. Wir haben wahrscheinlich alle schon einmal erlebt, dass anscheinend niemand bereit war zu lernen. Wie verhilft man jemandem dazu, dass er lernen will, Schwester Beck?
Manchmal bemühe ich mich wohl, meine Fragen sorgfältig zu formulieren. Aber was die Lernenden betrifft, gilt offenbar Folgendes. Je mehr Fragen wir ihnen zu etwas entlocken können, umso mehr beteiligen sie sich am Lernprozess. Ich musste gerade an Joseph Smith denken, der eine Schriftstelle im Jakobus las, die dann Fragen in ihm aufwarf. Zum Beispiel, wie kann ich das herausfinden und werde ich es überhaupt je erfahren? Wenn ich das nicht kläre, werde ich es niemals wissen. Er war also aufs Lernen eingestellt, als er Gott fragte. Für mich als Lehrerin ist es eine Herausforderung. Nicht so sehr die Fragen, die ich stelle, sondern was muss geschehen, dass jemand Fragen stellt und der Heilige Geist ihn belehren kann.
Eines meiner Lieblingsbüchlein in der Kirche hat ein geschätzter langjähriger Kollege von mir geschrieben, Dennis Rasmussen, Dozent an der BYU. Es heißt The Lord's Question. Es führt Beispiele dafür auf, dass der Herr immer auf diese Weise lehrt. Er fängt mit einer Frage an, schon bei Adam. Wo bist du? Er weiß ganz genau, wo Adam ist. Er will nur wissen, ob auch Adam weiß, wo er steht. Deshalb stellt man Fragen wie, Adam, wo bist du? Und so geht es weiter. Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört? Der Erlöser hat in seinem Leben den Menschen immer wieder Fragen gestellt, um im Gegenzug von ihnen gefragt zu werden. Viele Offenbarungen, ich weiß nicht wie viele, ich habe sie nicht gezählt, aber viele, viele Offenbarungen im Buch Lehre und Bündnisse in der neuzeitlichen Kirche wurden als Antwort auf eine Frage gegeben, die der Prophet oder die Brüder dem Herrn vortrugen. Nur um ihren Gedanken zu bestätigen, Schwester Beck, völlig richtig. Schwester Matsumori.
Ich habe mit diesem Thema ein wenig Mühe, was die Kinder betrifft. Auch als Präsident Packer sagte, dass er lernen will. Ehrlich gesagt gibt es doch ein paar Kinder im PV-Alter,
die nicht wollen.
Sie sprachen doch von demjenigen, der keine Lust hat. Ich halte das für schwierig. Es ist schon ein kühner Gedanke, dass der Lehrende Verantwortung für sein Lernen übernimmt, besonders bei kleinen Kindern. Wie soll eine PV-Lehrerin so etwas umsetzen?
Guter Punkt. Was machen Sie, wenn Sie das erleben und nach wie vor doch der Lehrer sind? Sie müssen ja vorankommen. Übrigens betrifft das durchaus Punkt 4. Wir wissen schon, dass dies ein eher ausgereifter und kühner Gedanke ist. Aber wir sprechen wahrscheinlich nicht genug darüber, daher auch diese gute Diskussion. Sprechen wir über Schwester Matsumoris Frage. Ein Kind, ein Seminarlehrer, der 14-jährige Lehrer oder das Rosenmädchen? Manchmal sind sie nicht besonders interessiert, oder sie tun zumindest so. Wahrscheinlich interessiert es sie aber doch mehr, als sie mitbekommen sollen. Aber sie verhalten sich nicht so, als seien sie interessiert. Wie geht man damit um?
Das Lernen findet manchmal nicht gleich im Unterricht statt. Manchmal geschieht es erst danach. Als ich die Kirche kennenlernte, dachte ich eine Woche, nachdem die Missionare mir etwas gesagt hatten, darüber nach und erkannte, so ist das also. Wir müssen also nicht davon ausgehen, dass sie das Lernen exakt in diesem Augenblick.
Guter Gedanke, großartig. Wieder hat hier der Geist gewirkt. Ich bin sicher, dass der Geist des Herrn eine oder gar mehrere Wochen lang auf Sie eingewirkt hat. Vielleicht.
Vielleicht sogar auch noch länger.
Das ist der klassische Fall eines Untersuchers, wie er jederzeit in der Kirche vorkommt. Wir wollen ja, dass der Geist Stunden, Tage und noch länger auf ihn einwirkt, wenn die Missionare gegangen sind. Schwester Wada.
Da Schwester Matsumori ja die Frage zu PV-Kindern aufgeworfen hat. Manchmal haben Kinder so viele Fragen und ich habe so viele Beispiele, Geschichten und Anschauungsmaterial vorbereitet, dass ich gar nicht alles verwenden kann. Manchmal aber bin ich auch nur dabei, Fragen zu beantworten. Ist das gut so? Ich wollte es mir schon einfacher machen, indem ich mich auf wenigstens ein Thema konzentriere. Hauptsache, ich kann Ihnen etwas vermitteln und Sie fühlen sich wohl.
Gut, Sie haben das besser ausgedrückt als ich anfangs, nämlich nehmen Sie sich nicht zu viel vor. Für PV-Kinder, vielleicht auch für alle Kinder oder sogar für uns alle gilt, wenn wir nur einen einzigen Gedanken oder Grundsatz, etwas Wahres oder Wichtiges vermitteln, was Bruder Wada eine Woche später noch verspürt, ist das wahrscheinlich genauso viel wert wie jedes andere gute Erlebnis im Unterricht. Keine Sorge also, machen Sie so weiter. Bruder Kerr.
Mir scheint, was Sie gerade gesagt haben, hat mir die Augen geöffnet. Wann kann es im Unterricht spannender zugehen, als wenn die Kinder oder Erwachsenen Fragen stellen?
Wenn jemand darauf anspricht,
wenn nachgedacht wird,
zu etwas führt. Was tun, wenn ein Schüler einmal noch nicht mitarbeitet und die Last eine Weile auf ihn ruht, Bruder Miller?
Sollten wir die Lektion dann vorantreiben oder eine Pause machen und noch mehr dafür tun, dass der Geist zugegen sein kann, auch wenn wir schon im Anfangslied ein Gebet und eine Schriftstelle hatten? Wenn er immer noch nicht da ist, halten wir dann ein und fragen, wie können wir den Geist zu uns holen?
Eine Antwort?
Das braucht wohl etwas länger, das geht nicht beim ersten Unterricht. Ich denke, manchmal muss man sein Bestes geben und dann kommt der Zeitpunkt, wo es richtig gut läuft, wo der Geist zugegen ist und jeder im Unterricht mitmacht. Dann hält man ein und sagt, merken Sie, was gerade los ist? Erkennen Sie den Unterschied?
Woher wissen wir, ob der Geist bei uns war? Das könnte gewissermaßen auch die Frage von Bruder Miller sein. Wenn ich so eine Klasse vor mir habe, die überhaupt nicht reagiert, woher weiß ich, wie ich mich mache? Letzten Endes stellt sich für die Klasse und für Sie die Frage, was Sie empfinden. Können Sie spüren, dass der Herr mit Ihnen ist? Dass er Sie lieb hat? Dass Sie Ihr Allerbestes gegeben haben? Und dass er die Teilnehmer lieb hat? Wenn wir nur ein bisschen vom Evangelium spüren können, wenn wir einander einfach lieb haben, das sollte doch ein Anfang sein. Wenn die Schüler gar nicht reagieren, können Sie ihnen vielleicht noch nichts beibringen. Aber Sie können sie lieb haben. Und wenn Sie sie heute lieb haben, können Sie sie vielleicht morgen schon belehren. Das liegt meiner Ansicht nach ganz in unserer Gewalt. Nichts davon ist von den Schülern abhängig. Wir können sie von Anfang bis Ende lieb haben und Wunder werden geschehen, solche wie Sie sie erwähnt haben. Wenn ich, der Lehrer, Fragen von Ihnen, dem Schüler, erwarte, muss ich die Sache vielleicht ein bisschen in Gang bringen, so wie wir das heute versucht haben. Vielleicht stelle ich einfach eine Frage, die ein wenig Eigendynamik entwickelt. Dann muss ich nur noch die Diskussion leiten, damit alle sich beteiligen. An dieser Stelle möchte ich kurz unterbrechen und einen Kommentar für die Zuschauer in aller Welt einfügen. Ein Lehrer könnte ja wissen, dass Bruder Merrill über dieses Thema bei der Konferenz gesprochen hat und sich sagen, na schön, dann gehe ich mal zur Gemeindehausbibliothek oder zum Lehrmittellager oder wie das bei Ihnen draußen in der Ferne heißen mag und besorge mir die Aufzeichnung und spiele vor, was Elder Merrill gesagt hat. Dazu möchte ich Folgendes sagen. Es ist großartig, wenn Sie das machen. Wir sollten es hin und wieder auch tun und tun es auch hier, aber audiovisuelle Hilfsmittel sind nichts weiter als eben das, Hilfsmittel. Sie sind kein Ersatz für ein Thema. Verwenden Sie sie wie die Gewürze beim Kochen. Da ich überhaupt nicht kochen kann, steht mir kein Urteil zu, aber Ein Gewürz verwendet man, um zu würzen, zu betonen, zu verfeinern. Eine Landkarte oder ein Bild, ein Videofilm oder ein Bild an der Tafel können oft den Unterschied zwischen einer guten und einer großartigen Lektion ausmachen. Aber niemand mag ein Gericht, das nur aus Gewürzen besteht, oder? Deshalb fordere ich Sie alle auf, bitte übertreiben Sie es nicht mit Anschauungsmaterial. Es ist kein Ersatz für den Lehrer, kein Ersatz für das Kursmaterial und kein Ersatz für den Geist des Herrn. Verwenden Sie es, wenn Sie es brauchen. Schwester Wada.
Ich habe in der PV ein Kind, das manchmal große, große Unruhe im Unterricht stiftet. Und ich versuche, es mir in weißer Kleidung vorzustellen, als Engel, eben als einen Geist des Herrn. Letztendlich sind wir alle Kinder Gottes und diese Intelligenz, auch wenn sie noch klein an Gestalt ist, ist auf diese Erde gekommen, um etwas zu lernen. Es gibt einen Grund, weshalb sie hier ist.
Wunderbar, vielen Dank.
Es hilft wirklich, so zu denken.
Danke, herzlichen Dank, das ist ein schöner Gedanke. Oren?
Ich höre heraus, der Lehrer ist manchmal der Lernende und der Lernende der Lehrer.
Fast immer, in den meisten Fällen bekommt der Lehrer mehr als die Klasse. Das ist eine der Freuden des Unterrichtens. Kommen wir zum Schluss. Schwester Hughes, schreiben Sie bitte. Können Sie den fünften Punkt ganz oben hinschreiben? Danke sehr. Wir brauchen den Platz noch. Zwei Wörter. Zeugnis geben. Das ist der fünfte Punkt. Lassen Sie uns so schließen, wie es nach meinem Empfinden jeder Lehrer in seiner Klasse tun muss, in der Kirche und zu Hause, und zwar im Geist des Zeugnisses. Seit Jahren mag ich die Geschichte, die Bruder Packer immer wieder über den Sonntagsschullehrer aus William E. Barretts Jugend erzählt hat. Diese Lausbuben wurden zusammengetrommelt, und man berief einen älteren dänischen Bruder, die Klasse zu unterrichten. Das schien nicht recht zusammenzupassen. Er war sprachlich nicht so gewandt, hatte noch immer einen starken dänischen Akzent, war viel älter, hatte große Farmerhände und dazu dann diese wilden 15-Jährigen. In jeder Hinsicht schien das überhaupt nicht zusammenzupassen. Aber Bruder William E. Barrett hat immer gesagt, und das ist der Teil, den Bruder Packer zitiert und den ich Bruder Barrett über die Jahre haben sagen hören, dass dieser Mann sie irgendwie über alle Hindernisse hinweg belehrt hat, dass er über alle Grenzen hinweg das Herz dieser 15-jährigen Bengel erreicht und ihr Leben verändert hat. Bruder Barrett hat dieses Zeugnis gegeben, wir hätten unsere Hände am Feuer seines Glaubens wärmen können. Jeder Schüler verdient zumindest das. Wir geben vielleicht nicht die originellste Lektion. Wir sind vielleicht nicht besonders geschickt mit audiovisuellen Hilfsmitteln, obwohl wir jedes verwenden können, mit dem wir auch umgehen können. Aber wir können jedem Schüler das Feuer unseres Glaubens vermitteln. Und wir können unsere Hände daran wärmen. Es hat mich im Laufe der Jahre schmerzlich enttäuscht, und ich spreche sozusagen einmal mehr unseren 16. Schüler an, dass wirklich wunderbare Lektionen, die von sehr treuen und begabten Lehrern gegeben wurden, mit den Worten endeten, so, es klingelt, Bruder Jones, würden Sie bitte beten. Und das war's. Keine Bücher, die zugeklappt werden. Kein Blickkontakt für einen kurzen Augenblick. Man kommt nicht noch einmal zur Ruhe, um als Ergebnis zu fragen, was wir besprochen haben, was wir damit anfangen und was der Herr erreichen möchte. Ich bin jetzt vielleicht etwas ungerecht und übertreibe, aber nur um das zu betonen, in manchen Fällen kommt nicht einmal ein einziger Hinweis darauf, was das Ganze für den Schüler oder den Lehrer eigentlich bedeuten sollte. Da bleibt mir doch nur, fortzugehen und mich zu fragen, was der Lehrer empfunden hat was er sich dabei gedacht hat und was es wohl für ihn und mich eigentlich bedeuten sollte. Da wird so viel Mühe darauf verwandt, den Schülern eine Lehre, einen Grundsatz, eine Landkarte oder einen Film nahezubringen, und dann folgt nicht der Hauch eines persönlichen Zeugnisses davon, was diese Lehre, dieser Grundsatz dem Lehrer bedeuten, demjenigen, der uns doch führen, leiten und begleiten sollte. Wie Präsident J. Reuben Clark einmal gesagt hat, sorgen Sie dafür, dass Ihr Glaube niemals schwer zu entdecken ist. Darf ich das wiederholen? Sorgen Sie dafür, dass Ihr Glaube niemals schwer zu entdecken ist. Säen Sie niemals Zweifel. Vermeiden Sie Effekthascherei und Eitelkeiten. Versuchen Sie nicht alle damit zu beeindrucken, wie brillant Sie sind. Beeindrucken Sie sie damit, wie brillant das Evangelium ist. Machen Sie sich keine Gedanken darum, wo die verlorenen Stämme oder die drei Nephiten sind. Machen Sie sich ein paar mehr Gedanken darüber, wo Ihr Schüler steht, was in seinem Herzen und in seiner Seele vorgeht und wonach unsere Mitglieder verlangen, die manchmal Geistiges so sehr brauchen, dass sie fast verzweifeln. Lehren Sie sie. Geben Sie ihnen vor allem Zeugnis. Haben Sie sie lieb. Geben Sie aus tiefster Seele Zeugnis. Das wird das Allerwichtigste sein, was Sie ihnen in der gesamten Stunde sagen. Und es rettet jemandem vielleicht geistig das Leben. Sagen Sie, dass Sie mit der Kraft Ihrer Seele sprechen. Dieser Satz bedeutet mir viel. Ich möchte mit der Kraft meiner Seele Zeugnis geben. Wenn wir uns dazu gedrängt fühlen, könnten wir unseren Zuhörern die Frage stellen, die Alma an seine richtete. Meint ihr denn nicht, ich wisse dies alles selbst? Ich zitiere aus Alma 5. Er fährt fort: Ich bezeuge euch, ich weiß, dass das, wovon ich gesprochen habe, wahr ist. Ich sage euch, ich weiß für mich selbst, dass es wahr ist. Ich weiß, dass Gott lebt und uns liebt. Ich weiß, dass Jesus der Messias ist, der Sohn des lebendigen Gottes, der Erretter und Erlöser der Welt. Ich weiß, dass dies seine Kirche ist. Und ich weiß, dass das Lehren wichtig ist. Daher weiß ich, dass der Himmel uns unterstützen wird, wenn wir so lehren, wie wir es hier beschrieben haben. Und das wird noch nicht alles sein. Dies wird erst ein willkommener Anfang sein, wenn wir nach der Gabe des Lehrens trachten. Wenn wir nach dieser Gabe trachten und darum beten, wenn wir bitten und suchen und geistig anklopfen, wenn wir aus den Schriften lehren, wenn wir durch den Heiligen Geist und mit ihm lehren, wenn wir dem Lernenden helfen, Verantwortung für das Lernen zu übernehmen, und wenn wir bezeugen, dass das, was wir gelehrt haben, wahr ist, dann wird Gott uns und den Schülern die Botschaft des Evangeliums Jesu Christi im Herzen bestätigen. Brüder und Schwestern, nah und fern, gleich nebenan und in aller Welt, das Evangelium Jesu Christi bedeutet alles für mich. Es bedeutet mir alles. Es macht mein Leben aus. Es ist meine Hoffnung. Es gibt mir Sicherheit. Und in ihm suche ich mein Heil. Es ist all das, was ich für meine Kinder und Kindeskinder möchte. Ich empfinde ihretwegen so für das Evangelium. Jemand wie Sie hat einmal jemanden wie mich irgendwo in einer kleinen PV-Klasse belehrt und bei einem ersten Familienabend und im Diakonskollegium und auf Mission. Wo wir auch sind, überall hat jemand wie Sie jemanden wie mich unterrichtet. Und ich bin noch nicht ganz so, wie ich einmal sein möchte. Ich bin noch nicht ganz so, wie ich sein sollte. Aber alles, was ich einmal sein werde, verdanke ich großartigen Lehrern, angefangen bei meinen lieben Eltern und jedem anderen guten Menschen, der mein Leben unterwegs beeinflusst hat, bis hin zu den großartigen Ratsgremien und Kollegien, denen ich nun selbst angehöre, wo ich von der ersten Präsidentschaft, dem Kollegium der 12 Apostel, weiteren Generalautoritäten und wunderbaren Führern von Hilfsorganisationen, wie Sie alle es sind, belehrt werden kann. Ich gebe Zeugnis von der Liebe, Ich bezeuge, dass dies wahr ist. Und ich weiß, dass Gott uns liebt. Ich weiß das zum Teil deshalb, weil ich sie lieb habe. Ich unterrichte von Herzen gern und ich bete darum, dass wir uns darin verbessern werden. Im Namen Jesu Christi. Amen.
And now to continue.
Fahren wir nun fort. Viele Gedanken und Grundsätze, die bei dieser Übertragung angesprochen wurden, finden wir auch im Lehrmaterial der Kirche, zum Beispiel in dem Leitfaden Lehren die größte Berufung. Es ist die Aufgabe eines Führungsbeamten zu lehren, sei es in einem Ratsgremium, bei Unterredungen oder im Gottesdienst. Er hat auch die Pflicht, dafür zu sorgen, dass die Mitglieder als Lehrer ständig fortgebildet werden und sich erfolgreich Evangeliumswissen aneignen. Zu diesem Zweck hat die erste Präsidentschaft in einem Schreiben vom 17. November 2006 das Amt des Lehrerfortbildungskoordinators in Gemeinde und Pfahl abgeschafft. Dem Schreiben war eine Liste der Pflichten der Führungsbeamten in Bezug auf die Lehrerfortbildung beigefügt. Wir sind zuversichtlich, dass die Führungskräfte des Priestertums und der Hilfsorganisation sich anhand der bei dieser Übertragung behandelten Grundsätze und der in dem Schreiben genannten Anregungen Hilfsmittel beraten werden, wie das Evangelium besser gelehrt und gelernt werden kann. Es wird nicht nötig sein, besondere Lehrerfortbildungsversammlungen abzuhalten, außer vielleicht ab und zu bei Bedarf in ihren Ratsgremien und Unterredungen. Danke, dass Sie bei dieser Übertragung waren. Mögen Sie Ihnen helfen, das Evangelium Jesu Christi besser zu lehren und zu lernen. Darum beten wir. Unser Schlusssprecher ist nun Präsident Thomas S. Monson, erster Ratgeber in der ersten Präsidentschaft. Im Anschluss an Präsident Monson übernimmt Ihr Pfahl das Schlusslied und das Schlussgebet. Präsident Monson.
Wir haben von einigen der besten Lehrer in der Kirche gehört. Sie haben uns sehr gute Anregungen zu vielen Aspekten und Grundsätzen für guten Unterricht mit auf den Weg gegeben. Es wurde schon gesagt, dass wir in der einen oder anderen Hinsicht alle Lehrer sind, und es ist unsere Pflicht, andere so gut wir nur können, zu unterweisen. Ich möchte Ihnen von ein paar Menschen berichten, die ich kannte und die Einfluss auf mich hatten und mir wichtige und unvergessliche Lektionen erteilt haben. Ich musste an eine emeritierte Generalautorität denken, Elder Marion D. Hanks, der ein hervorragender Lehrer im Seminar, Institut und ganz allgemein in der Kirche war. Er hat viele verschiedene Unterrichtsmethoden verwendet. Einmal bereiste er eine Mission und führte mit jedem Missionar in diesem Gebiet eine Unterredung. Ich hatte einen Auftrag ganz in der Nähe zu erfüllen und man brachte mich zusammen mit Elder Hanks und dem Missionspräsidenten zum Flughafen. Elder Hanks erzählte dem Missionspräsidenten, wie sehr er es genossen hatte, mit jedem einzelnen Missionar zu sprechen. Er berichtete, er habe sich gedrängt gefühlt, eine Missionarin zu fragen, erzählen Sie mir bitte etwas über Ihre Mission und was Sie empfunden haben, als Sie als Missionarin berufen wurden. Sie erzählte ihm, ihr Vater, ein Farmer und ein demütiger Mann, bereitwillig viel für den Herrn und sein Reich geopfert habe. Er finanzierte bereits zwei Söhnen die Mission. Als er sie eines Tages auf ihren nie geäußerten Wunsch ansprach, auf Mission zu gehen, er erklärte ihr, wie der Herr ihm geholfen hatte, Geld für sie zu beschaffen. Er war aufs Feld gegangen, um mit dem Herrn zu sprechen und ihm zu sagen, dass er keine materiellen Güter mehr habe, die er verkaufen oder opfern oder als Pfand für einen Kredit verwenden könne. Er wollte wissen, wie er seiner Tochter helfen konnte, auf Mission zu gehen. Da hatte er die Eingebung, er solle Zwiebeln pflanzen. Er dachte, er habe das falsch verstanden. In diesem Klima gediehen keine Zwiebeln. Niemand baute Zwiebeln an. Er hatte auch keine Erfahrung damit. Nachdem er eine Zeit lang mit dem Herrn gerungen hatte, hatte er noch einmal das Gefühl, er solle Zwiebeln pflanzen. Also nahm er einen Kredit auf, kaufte Samen, säte ihn aus, pflegte die Saat und betete. Die Elemente wurden besänftigt und die Zwiebeln gediehen. Er verkaufte die Ernte, zahlte die Schulden an die Bank zurück, zahlte auch, was er dem Staat und dem Herrn schuldete, und den Rest zahlte er auf ein Konto auf den Namen seiner Tochter ein. Genug für ihre Mission. Elder Hanks sagte dann dem Missionspräsidenten, ich werde niemals diese Geschichte vergessen, auch nicht diese Situation, die Tränen in ihren Augen, den Klang ihrer Stimme oder mein Gefühl, als sie sagte, Bruder Hanks, es fällt mir nicht schwer,
an einen liebevollen Vater im Himmel zu glauben, der meine Bedürfnisse kennt und mir gemäß seiner Weisheit helfen wird, wenn ich demütig genug bin. Elder Hanks gab hier eine höchst wichtige Lektion. Jedes Kind in jedem Klassenzimmer, jeder junge Mann und jede junge Dame, jeder Schüler im Seminar oder Institut, jeder Erwachsene in der Evangeliumslehrerklasse, jeder Missionar, ja, jeder von uns hat eine Geschichte zu erzählen. Das Zuhören ist ein bedeutendes Element beim Lehren und beim Lernen. Als kleiner Junge erlebte ich, welchen Einfluss eine sehr erfolgreiche und inspirierte Lehrerin hat, die einem zuhört und einen lieb hat. Sie hieß Lucy Gertsch. In der Sonntagsschule belehrte sie uns über die Erschaffung der Welt, den Fall Adams und das Sühnopfer Jesu. Sie brachte zum Unterricht Ehrengäste wie Mose, Josua, Petrus, Thomas, Paulus und natürlich Jesus mit. Obwohl wir sie nicht sahen, lernten wir doch, sie zu lieben, zu ehren und ihnen nachzueifern. Doch nie war ihr Unterricht dynamischer, noch hinterließ er einen bleibenderen Eindruck, als an dem einen Sonntagmorgen, an dem sie uns traurig mitteilte, dass die Mutter eines unserer Mitschüler verstorben war. Wir hatten Billy an jenem Morgen schon vermisst, wussten aber nicht, warum er nicht da war. Im Unterricht ging es um das Thema, geben ist seliger als nehmen. Wir hatten die Lektion zur Hälfte durchgenommen, als unsere Lehrerin den Leitfaden schloss und uns Augen, Ohren und Herz für die Herrlichkeit Gottes öffnete. Sie fragte, wie viel Geld haben wir in unserer Klassenkasse? Der Weltwirtschaftskrise zum Trotz verkündeten wir stolz $4.75. Liebevoll schlug sie vor, Billys Familie ist arm und hat großen Kummer. Was haltet ihr von der Idee, sie heute Morgen zu besuchen und der Familie das Geld zu schenken? Ich werde niemals vergessen, wie unsere kleine Klasse die drei Wohnblocks bis zu Billys Wohnung ging, wie wir ihn, seinen Bruder, seine Schwestern und seinen Vater begrüßten. Es war nicht zu übersehen, dass Billys Mutter fehlte. Ich denke immer gern daran zurück, wie uns allen die Tränen in den Augen standen, als unsere Lehrerin dem kramgebeugten Vater mit zarter Hand den weißen Briefumschlag mit unserem kostbaren Klassengeld in die Hand drückte. Auf dem Rückweg ins Gemeindehaus fühlten wir uns leicht wie eine Feder, und zwar so leicht ums Herz wie noch nie. Noch nie hatten wir so vollkommene Freude empfunden, noch nie war uns so tiefe Erkenntnis zuteil geworden. Eine von Gott inspirierte Lehrerin hatte ihren Jungen und Mädchen eine ewige Lektion in göttlicher Wahrheit erteilt. Geben ist seliger als nehmen. Wir hätten die Worte der Jünger auf dem Weg nach Emmaus etwas umformulieren können. Brannte uns nicht das Herz in der Brust, als sie uns den Sinn der Schrift erschloss? Lucy Gertsch kannte jeden in ihrer Klasse. Sie hat immer diejenigen besucht, die an einem Sonntag nicht da waren oder ganz einfach nicht kamen. Wir wussten, dass wir wichtig waren. Niemand von uns hat sie oder die Lektion, die sie gegeben hat, je vergessen. Viele, viele Jahre später, als Lucys Leben sich dem Ende näherte, besuchte ich sie. Wir sprachen über diese längst vergangenen Tage, als sie noch unsere Lehrerin war. Wir sprachen über jeden aus der Klasse und darüber, was sie jetzt alle so machten. Sie hatte sich ihr Leben lang um andere gesorgt und gekümmert. Eine weitere inspirierte Lehrerin war Irma Bollwinkel. Sie gehörte unserem Pfahl-PV-Ausschuss an. Sie erklärte uns immer wieder, wie wichtig es sei, die Glaubensartikel zu lernen. Wir konnten erst aus der Primarvereinigung aufsteigen, wenn wir ihr jeden einzelnen Glaubensartikel aufgesagt hatten. Eine ziemliche Herausforderung für so wilde Jungen, aber wir blieben dran und schafften es. Aus diesem Grund konnte ich mein ganzes Leben lang die Glaubensartikel auswendig. Viele Jahre lang war ich als Mitglied des Kollegiums der 12 Apostel für Ostdeutschland die damalige Deutsche Demokratische Republik zuständig. Bei dieser Aufgabe kam es mir sehr gelegen, dass ich die Glaubensartikel auswendig wusste. Bei jedem meiner Besuche in den 20 Jahren, in denen ich dieses Land betreute, wies sich die Mitglieder auf den 12. Glaubensartikel hin. Wir glauben, dass es recht ist, Königen, Präsidenten, Herrschern und Obrigkeiten untertan zu sein und dem Gesetz zu gehorchen, es zu achten und für es einzutreten. Die kommunistische Regierung dort hatte stets ein Auge auf unsere Versammlung, die hinter dem sogenannten Eisernen Vorhang stattfanden. Anfang der 80er Jahre ersuchten wir die Regierung um Genehmigung, dort einen Tempel errichten zu dürfen, und später baten wir um die Erlaubnis, dass junge Männer und Frauen aus diesem Land irgendwo in der Welt eine Mission erfüllen und dass andere Missionare in ihr Land kommen dürfen. Man hörte uns zu und antwortete: Elder Monson, wir haben Sie 20 Jahre lang beobachtet und festgestellt, dass wir Ihnen und Ihrer Kirche vertrauen können, denn wir wissen, dass Sie und Ihre Kirche Ihre Mitglieder dazu anhalten, sich an die Gesetze des Landes zu halten. Ende des Zitats. Ich möchte Ihnen noch ein Beispiel erzählen, warum es sich lohnt, die Glaubensartikel zu lernen. Vor 45 Jahren war ich zusammen mit einem Mann namens Sharman Hummel in Salt Lake City in der Druckindustrie tätig. Einmal fuhr ich ihn nach der Arbeit nach Hause und fragte ihn, wie er sein Zeugnis vom Evangelium erlangt habe. Er antwortete: Das ist interessant, Tom, dass du mich danach fragst, denn diese Woche gehe ich mit meiner Frau und den Kindern in den Manti-Tempel und wir lassen uns für alle Ewigkeit aneinander siegeln. Er fuhr fort: Wir wohnten im Osten der Vereinigten Staaten. Ich fuhr mit dem Bus nach San Francisco, um in einer anderen Druckerei Fuß zu fassen. Dann wollte ich meine Frau und die Kinder nachholen. Von New York bis Salt Lake City verlief die ganze Fahrt ereignislos. Doch in Salt Lake City stieg ein kleines Mädchen ein, ein PV-Kind, und setzte sich neben mich. Es fuhr nach Reno, Nevada, wo es seine Tante besuchen wollte. Als wir gen Westen fuhren, sah ich eine Werbetafel: Kommen Sie diese Woche zur Sonntagsschule der Mormonen. Ich meinte zu dem Mädchen: Ich schätze, es gibt viele Mormonen hier in Utah, oder? Das Mädchen bejahte. Dann fragte ich es: Bist du auch Mormonen? Auch diese Frage wurde bejaht. Dann fragte Sharman Hummel: Woran glauben denn die Mormonen? Da sagte das kleine Mädchen den ersten Glaubensartikel auf und erläuterte ihn. Dann sagte es den zweiten Glaubensartikel auf und erläuterte auch ihn. Dann kam der dritte, der vierte, der fünfte, der sechste und alle weiteren Glaubensartikel. Und das Mädchen gab eine Erklärung für einen jeden. Sie beherrschte sie in ihrer Reihenfolge. Sharman Hummel erzählte: Als wir in Reno ankamen, stieg das kleine Mädchen aus und wurde von seiner Tante herzlich begrüßt. Und ich war wirklich beeindruckt. Er sagte, die ganze Fahrt nach San Francisco fragte ich mich, wie kommt es, dass dieses kleine Mädchen die Lehren seiner Kirche so gut kennt? Als ich in San Francisco angekommen war, suchte ich als allererstes, so Charmin, in den gelben Seiten nach der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Ich rief den Missionspräsidenten an, und er schickte zwei Missionare zu meiner Unterkunft. Ich schloss mich der Kirche an. Meine Frau und alle unsere Kinder auch. Und das lag unter anderem daran, dass dieses PV-Kind die Glaubensartikel auswendig konnte. Ende des Zitats. Ich muss an die Worte des Apostels Paulus denken, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist eine Kraft Gottes, die rettet. Erst vor 3 Monaten kam Familie Hummel nach Salt Lake City zur Hochzeit ihrer Tochter Marianne. Sie kamen bei mir im Büro vorbei und wir hatten eine sehr schöne Zeit zusammen. Alle 6 Töchter waren dabei, 4 Schwiegersöhne und 12 Enkelkinder. Die ganze Familie ist noch immer aktiv in der Kirche. Jede der Töchter war schon im Tempel. Zahllose Menschen haben durch die Mitglieder dieser Familie vom Evangelium gehört. Und das alles, weil einem kleinen Kind die Glaubensartikel beigebracht worden waren und es in der Lage und mutig genug war, einem Mann, der nach dem Licht des Evangeliums suchte, die Wahrheit zu verkünden. Mir gefällt die Aufforderung des Herrn im 88. Abschnitt des Buches Lehre und Bündnisse. Ich zitiere, ich gebe euch das Gebot, einander die Lehre des Reiches zu lehren. Lehrt eifrig und meine Gnade wird mit euch sein. Vor vielen Jahren hatte ich einen Auftrag in Südkalifornien. Im Flugzeug setzte sich eine nette junge Frau auf den freien Platz neben mir. Sie schlug ein Buch auf. Wie man das so macht, las ich unauffällig den Titel. Ein wunderbares Werk, ja, ein Wunder. Ich meinte, oh, Sie müssen Mormonin sein. Sie entgegnete, nein. Wie kommen Sie darauf? Ich erwiderte, Sie lesen da ein Buch, das von einem sehr bekannten Mitglied der Kirche, Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, geschrieben wurde. Sie meinte, tatsächlich, jemand, mit dem ich befreundet bin, hat es mir gegeben, aber ich weiß nicht viel darüber. Aber irgendwie hat es meine Neugier geweckt. Ich überlegte, ob ich auf sie eingehen und mehr über die Kirche erzählen soll. Da fielen mir die Worte des Apostels Petrus ein. Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt. Ich beschloss, dass dies ein guter Zeitpunkt war, Zeugnis zu geben. Ich erzählte ihr, dass ich die Ehre hatte, Jahre zuvor Elder Richards beim Druck des Buches Ein wunderbares Werk, ja, ein Wunder, behilflich zu sein. Ich erzählte ihr ein wenig über diesen großartigen Mann. Ich erzählte ihr, dass tausende Menschen die Wahrheit angenommen haben, nachdem sie sein Buch gelesen hatten. Dann hatte ich die Freude, während des ganzen Fluges nach Los Angeles ihre Fragen über die Kirche zu beantworten. Kluge Fragen, die einem Herzen entsprangen, das nach der Wahrheit suchte. Ich fragte, ob ich veranlassen dürfe, dass zwei Missionarinnen sie besuchen. Ich fragte, ob sie gern unseren Zweig in der Nähe ihrer Wohnung in San Francisco besuchen möchte. Sie war mit allem einverstanden. Als ich wieder zu Hause war, schrieb ich Präsident Irvin G. Derrick im Pfarr San Francisco und leitete die Informationen an ihn weiter. Können Sie sich vorstellen, wie ich mich gefreut habe, als Präsident Derrick mich ein paar Monate später anrief und sagte, Elder Monson, ich rufe wegen Yvonne Ramirez an. Sie ist Flugbegleiterin und war privat unterwegs. Die junge Frau, die auf dem Flug nach Los Angeles neben Ihnen saß, die junge Frau, der Sie sagten, es sei kein Zufall, dass Sie neben ihr säßen und sie gerade das Buch Ein wunderbares Werk, ja ein Wunder, lese. Bruder Monson, sie ist gerade das jüngste Mitglied der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, geworden. Sie möchte gern mit Ihnen sprechen und sich bedanken. Natürlich war ich überglücklich. Das war ein wunderbarer Anruf. Ein Beispiel für einen hervorragenden Lehrer war Präsident David O. McKay, der mich übrigens auch ins Kollegium der Zwölf Apostel berufen hat. Er lehrte mit Liebe und Einfühlungsvermögen. Er war das beste Beispiel für das, was er sagte. Er hatte ein gütiges Herz und eine herzliche Art. Er war ein Lehrer der Wahrheit und folgte dem Beispiel des Erretters. Dies war mir schon aufgefallen, lange bevor ich als Generalautorität berufen wurde. Einmal kam ich in sein Büro, um ein paar Druckfahnen für ein Buch, das wir veröffentlichten, durchzugehen. Bei diesem Treffen fiel mir ein Bild an der Wand auf und ich meinte, Präsident McKay, das ist ja ein sehr schönes Gemälde. Ist das eine Darstellung Ihres Elternhauses in Huntsville, Utah? Er lehnte sich zurück, lachte leise vor sich hin, wie es für ihn so typisch war, und sagte, ich möchte Ihnen etwas über dieses Bild erzählen. Eine liebenswürdige Frau kam eines Tages im Herbst zu mir und schenkte mir dieses wunderschöne Gemälde. Es war gerahmt und konnte, wie es war, an die Wand gehängt werden. Sie erklärte, Präsident McKay, ich habe fast den ganzen Sommer damit zugebracht, dieses Bild von Ihrem Elternhaus zu malen. Er erzählte, er habe das Geschenk angenommen und sich voller Begeisterung bedankt. Dann sagte er zu mir, wissen Sie, Bruder Monson, diese gute Frau hat das falsche Haus gemalt. Sie hat das Nachbarhaus gemalt. Ich habe es nicht übers Herz gebracht, ihr zu sagen, dass es das falsche Haus ist. Doch dann macht er noch eine Bemerkung, und das ist eine wichtige Lektion für uns alle. Er sagte, aber eigentlich, Bruder Monson, hat sie das richtige Haus für mich gemalt? Denn wenn ich als kleiner Junge auf dem Bett lag, das bei uns zu Hause vorne auf der Veranda stand, blickte ich durch das Fliegengitter genau auf das Haus, das sie gemalt hat. Sie hat das richtige Haus für mich gemalt. Einige der besten Lektionen lernen wir von unseren Eltern. Meine brachten mir in meiner Kindheit und Jugend viel Wertvolles bei. Häufig hatte dies damit zu tun, wie man anderen dient. Ich kann mich an viele Kindheitserlebnisse erinnern. Die Vorfreude auf das Sonntagsessen ist eine davon. Wenn wir Kinder uns dem Hungertod nahe um den Tisch drängten und der Raum vom Duft des Rinderbratens erfüllt war, sagte meine Mutter zu mir, Tommy, ich habe diesen Teller für Bob fertig gemacht. Bring ihn bitte zu Bob, bevor wir essen, und komm dann schnell zurück. Ich habe nie verstanden, weshalb wir nicht erst essen und ihm anschließend diesen Teller bringen konnten. Ich sprach diese Frage niemals aus und lief die Straße hinunter zu Bob und wartete ungeduldig, bis seine alten Füße ihn endlich zur Tür getragen hatten. Dann gab ich ihm den Teller und er gab mir den blitzblanken Teller vom vergangenen Sonntag zurück und bot mir 10 Cent für meinen Dienst an. Meine Antwort lautete immer gleich. Ich kann das Geld nicht annehmen. Meine Mutter würde mir das Fell über die Ohren ziehen. Dann fuhr er immer mit seiner faltigen Hand über meine blonden Haare und sagte, mein Junge, du hast eine wundervolle Mutter. Sag ihr vielen Dank. Ich weiß auch noch, dass mir das Sonntagsessen nach diesem Botengang immer noch etwas besser schmeckte. Der Vater meiner Mutter, Großvater Thomas Condy, hat mir auch eine eindrucksvolle Lektion beigebracht, bei der auch der alte Bob eine Rolle spielte. Unsere Familie hat irgendwie viel Kontakt mit ihm gehabt. Er war Witwer und schon über 80, als das Haus, in dem er ein Zimmer gemietet hatte, abgerissen werden sollte. Ich hörte, wie er meinem Großvater von seiner misslichen Lage erzählte, als wir drei bei meinem Großvater in der alten Schaukel auf der Veranda saßen. Mit trauriger Stimme sagte er zu Großvater, Mr. Condy, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe keine Familie. Ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Ich habe nur wenig Geld. Ich fragte mich, was Großvater wohl dazu sagen würde. Wir schaukelten einfach weiter. Dann griff Großvater in seine Tasche und holte die alte Lederbörse heraus, aus der er auf mein Drängen hin schon so manche Münze als kleines Geschenk für mich genommen hatte. Dieses Mal nahm er einen Schlüssel heraus und gab ihn dem alten Bob. Er sagte ganz liebevoll, Bob, das ist der Schlüssel für das Haus nebenan. Es gehört mir. Nimm den Schlüssel, bring deine Sachen in das Haus und bleib, solange du willst. Du brauchst keine Miete zu zahlen und niemand wird dich jemals wieder vor die Tür setzen. Dem alten Bob stiegen Tränen in die Augen, liefen ihm über die Wangen und verschwanden dann in seinem langen, weißen Bart. Auch Großvaters Augen waren feucht. Ich sagte kein Wort, aber an dem Tag war mein Großvater für mich der größte Held. Ich war stolz, dass ich seinen Vornamen trug. Ich war damals zwar noch klein, aber diese Lektion hat sich auf mein Leben gewaltig ausgewirkt. Das sind nur ein paar Lektionen, die ich von Menschen gelernt habe, die Einfluss auf mich hatten und mir etwas beigebracht haben. Noch einmal sage ich Ihnen, wir sind alle Lehrer. Uns muss auch stets bewusst sein, dass wir andere nicht nur mit Worten lehren, sondern auch durch unsere Wesensart und durch unsere Lebensweise. Mögen wir dem Beispiel des vollkommenen Lehrers, dem Herrn und Heiland Jesus Christus folgen, wenn wir andere unterweisen.
Er hat seine Spuren im Sand am Meer hinterlassen. Doch seine Grundsätze für das Lehren hat er im Herzen und im Leben aller hinterlassen, die er belehrt hat. Seine Jünger hat er damals aufgefordert, und es gilt auch für uns heute, folgt mir nach. Mögen wir vorangehen und gehorsam alles befolgen, damit man auch über jeden von uns das sagen kann, was über den Erlöser gesagt wurde. Du bist ein Lehrer, der von Gott gekommen ist. Möge dies so sein. Darum bete ich im Namen Jesu Christi. Amen.